Ich bin sehr, sehr schwer erkrankt und bin fast gestorben. Also ich habe Missbrauch erlebt, Nahtoderfahrungen, viele Rassismuserfahrungen, sexualisierte Gewalt, Gewaltbeziehungen. Aber ich habe auch ganz viel Schönes erlebt. Ich habe unfassbar tolle Freundinnenschaften. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und sie liebt mich zurück. Meine Bibi auf jeden Fall jemand, der mich immer begleitet. Also wo ich das Gefühl habe, die ist jetzt auch gerade hier, während wir hier reden. Und mit dem Tod, so ganz immanent, in einer meiner allerwichtigsten Verbindungen meines Lebens, ja, hat dieses Thema einfach sehr krass in mein Leben nochmal geholt. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir einfach zufällig, wir sind halt da und dann sind wir weg und danach ist nichts. Also das glaube ich nicht. Das zieht sich so irgendwie durch mein Leben, dass beeindruckende Frauen mich begleiten, sei es spirituell oder sei es, also einfach wirklich faktisch.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Und heute mit Tupoka Okett. Schön, dass du unser Gast bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Und wir haben immer die erste Frage, die gleich ist für alle und die lautet, wann hast du denn das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Ich wusste, dass du das fragen wirst und deswegen habe ich überlegt, sage ich jetzt die Wahrheit oder nicht?
Also das will ich aber jetzt wirklich einfordern.
Ja. Werde ich auch. Tatsächlich denke ich eigentlich fast jeden Tag an den eigenen Tod. Vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren. Also vielleicht ist jeder Tag ein bisschen übertrieben, aber bestimmt mehrmals die Woche. Und natürlich in Antizipierung dieses heutigen Gesprächs, heute Morgen bei meinem Morning Walk. Ich mache jeden Morgen so einen direkt nach dem Aufstehen 30-minütigen Morning Walk. 15 Minuten in eine Richtung, 15 zurück. Egal wo ich bin, egal wie es mir geht. Und auf diesem Walk kommen natürlich viele Gedanken hoch. Und da habe ich heute auch daran gedacht.
Warum denkst du jeden Tag an den Tod? Ist das, oder anders gefragt, gibt es einen bestimmten Anlass dazu?
Ja, also wenn ich jetzt auf der Metaebene würde ich sagen, an Toni Morrison denken, die sagt, wir sterben, das ist der Sinn des Lebens. Ja, es sind unterschiedliche Dinge. Also das eine ist, ich habe ja mein Memoir rausgebracht im Februar, trotzdem zu Hause, wo ich sehr viel in die Vergangenheit gegangen bin. Das ist die Natur, liegt in der Natur der Sache, wenn man ein Memoir schreibt. Und ich habe das begonnen zu schreiben mit einer hohen Dringlichkeit, weil meine Mama, mit der ich sehr, sehr, sehr eng bin, die nur 18 Jahre älter ist als ich, weil sie mich sehr jung bekommen hat, eine sehr, jetzt fällt mir nur das englische Wort, devastating Krebsdiagnose bekommen hat. Und das Thema Tod, im Raum stand und viel, viel, viel früher, als wir geglaubt hatten in unserer Mutter-Tochter-Beziehung. Ja, diese Konfrontation mit dem Sterben und mit dem Tod, so ganz immanent in einer meiner allerwichtigsten Verbindungen meines Lebens, ja, hat dieses Thema einfach sehr krass in mein Leben nochmal geholt und auf interessante Art und Weise. Also natürlich verbunden mit viel Angst und mit viel Hilflosigkeit und so. Aber auch, es hat auch irgendwie so eine Art Riesenlupe auf das Leben gelegt und ganz schnell klar gemacht, was zählt und was überhaupt nicht und was wichtig ist und was mir gar nicht wichtig ist. Und es hat so ganz kleine Momente ganz groß gemacht. Und das hat mich in den letzten Jahren viel beschäftigt.
Das heißt, dieses täglich an den Tod denken war nicht schon immer so?
Ja, also jein, würde ich sagen. Also ich hatte mit 10 Jahren war ich in Tansania das erste Mal und hatte dort neben einer ganz, ganz wunderbaren und ganz wichtigen Zeit für mich eine Nahtoderfahrung. Also ich bin sehr, sehr schwer erkrankt und bin fast gestorben im Krankenhaus, war sehr alleine, weil meine Mutter nicht da war, mein Vater nicht da war aus unterschiedlichen Gründen, das kann man dann im Memoir nachlesen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich so eine Art Krankheitsangst entwickelt habe. Und ich glaube schon, dass deswegen das Thema Tod oder das Thema Sterben irgendwie schon auch lange mich begleitet. Und Kinder kriegen. Also ich habe mit 18 meinen ersten Sohn bekommen. Und du hast auch Kinder, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. das macht einen ja total verletzlich auch nochmal. Auch das eigene Leben irgendwie nochmal so ganz fragil. Und das, dann läuft dein eigenes Herz irgendwie plötzlich da so auf der, in der Welt rum. Und diese Angst irgendwie, ich habe 2 Kinder mit großem Abstand, 12 Jahre Abstand zwischen beiden. Ich habe immer dieses Gefühl, also hoffentlich lebe ich so lange, dass sie so weit sind, dass ich sie dass ich gehen kann und sie okay sind damit. Also man ist nie okay damit, aber dass sie okayer sind.
Ja, also an den Gedanken kann ich sehr intensiv andocken. Das haben wir auch schon oft in dem Podcast mit unterschiedlichsten Menschen drüber gesprochen. Und du hast schon so viele Sachen gesagt, an die wir jetzt gleich auch im Gespräch andocken können. Aber ich möchte erst nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, mit wem wir heute sprechen. Für alle, die es nicht wissen, wer Tupoko Oket ist. Sie ist Autorin und wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Antirassismus-Trainerin. Sie hat das Buch geschrieben Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen. Und ist mir zum ersten Mal begegnet im Bezug auf den Begriff Happy Land, den mir mal jemand erklärt hat und ich mich dabei sehr ertappt gefühlt bei dem Begriff. Happy Land, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, ist sozusagen ein imaginärer Ort, in dem sich Menschen begeben, die sagen, Rassismus ist kein Problem. Und die auch sagen können, Rassismus ist kein Problem, weil sie selbst nicht unter Rassismus leiden und die daraus sozusagen schließen, es ist allgemein kein Problem. Und das ist da aber ein imaginärer Ort, was eben bedeutet, Menschen, die Rassismus erfahren, wissen, das gibt es nicht, dieses Happy Land. Und als jemand, der aus einer Familie kommt, wo auch ich zumindest sozusagen bewusst kein Rassismus ausgeübt wird, habe ich mich da schon ertappt gefühlt, weil ich das auch so gedacht habe. Also für mich war das so ein bisschen augenöffnend, dieser Begriff. Aber jetzt geht es vielleicht auch um Rassismus, aber nicht im Fokus zumindest um Rassismus, denn Tupoko Oket hat ein anderes Buch noch geschrieben, da hast du ja gerade schon drüber gesprochen, Trotzdem zu Hause, ein Memoir. Und es ist für jemanden, der wie ich eine eher langweilige Biografie hat, faszinierend und berührend und auch ein bisschen beängstigend, was für unglaubliche Dinge schon in deinem Leben passiert sind. Darüber können wir jetzt über das alles sprechen und ich wollte am Anfang so ein paar Rahmendaten geben, um den Hörerinnen und Hörern so ein Gefühl zu geben. Also du wurdest 1980 in Leipzig geboren.
Ja.
Dein Vater war damals in der DDR als Student der Landwirtschaft, kommt eigentlich aus Tansania. Mhm. Deine Mutter ist Mathematikstudentin gewesen und aus einer Leipziger Familie. Und dann hast du in Leipzig gelebt und bist kurz vor der Wende mit deiner Mutter ausgereist aus der DDR nach Berlin, nach West-Berlin. Und dort lebst du mit verschiedenen Stationen jetzt wieder. Und da sitzen wir uns auch entgegen.
Richtig.
Nochmal schön, dass du unser Gast bist.
Dankeschön.
Warum hast du mit Anfang, Mitte 40 ein Memoir gesprochen?
Schon Mitte 40.
Ja, aber ich weiß nicht, wann du angefangen hast.
Ja,
deswegen dachte ich, mal Anfang, Mitte 40, bist du auf die Idee gekommen, ein Memoir zu schreiben? Er ist jetzt nicht das typische Alter, würde ich sagen, dafür.
Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil im deutschen Kontext begegnet mir das, was du jetzt sagst, ganz oft, weil wir irgendwie so glauben, Memoiren, das ist was, ne? Da gehst du am Ende des Lebens, schaust du so gediegen zurück und guckst dann so chronologisch einmal durch. Im englischen Kontext, auf dem englischen Buchmarkt, ist Memoir ja auch ein eigenes Genre, was es in Deutschland gar nicht ist. Und wenn man guckt, was die Definition von Memoir, dann ist es eigentlich ein bestimmter Abschnitt eines Lebens nur. Es muss überhaupt nicht das ganze Leben sein, es muss gar nicht chronologisch sein, es ist auch eher essayistisch gedacht oder romanesk, ja, und es hat oft auch einen bestimmten Themenbezug und in den USA zum Beispiel, also ich habe mich in das Genre Memoir verliebt, über Memoirs von vor allen Dingen schwarzen Frauen in den USA und die waren alle so in meinem Alter, die das geschrieben haben, glaube ich, oder auch jünger oder älter, also das ist wirklich was, was du eigentlich, ja, vielleicht nicht als 5-jähriges Kind, aber selbst dann, I don't know.
Einfach ein sehr Teil, begabtes 5-jähriges Kind.
ein Teil deiner Geschichte zu erzählen. Und ich habe zum Beispiel das Memoir von Roxane Gay, Hunger. Das hat mich total beeindruckt. Und aber auch von Viola Davis gibt es ein ganz tolles, Tarana Burke. Also es gibt ganz viele. Und ich finde, ein Memoir ist im Schreibprozess selber, da geht es natürlich sehr um einen selbst. Das ist klar, im Prozess des Schreibens und das bringt einen auch nochmal sehr, wirft einen zurück auf einen selber und die eigene Geschichte. Aber sobald es rausgeht, hat dieses Ich nicht mehr so einen Selbstzweck. Also sobald es rausgeht, ist es eigentlich ein Resonanzraum, der aufgeht. wenn ein Memoir gut geschrieben ist. Also dann schreitest du quasi, du kannst eintreten als lesende Person in einen Raum und kannst dich identifizieren mit bestimmten Dingen, die diese Person gesehen, erlebt, gehört, gefühlt hat. Oder du kannst was Neues lernen. Und du kannst eben ganz viel fühlen. Es ist ein bisschen wie eine Wissensdatenbank mit Seele. Du lernst was über einen bestimmten Raum, bestimmte Zeit. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe ja 15 Jahre lang sehr intensiv erklärt, die Rassismuserklärerin. Ich habe das auch mit viel Leidenschaft gemacht und glaube ich auch in weiten Teilen sehr gut. Aber ich merke auch, dass es ein Korridor ist, der auch sehr eng ist. Und für mich, ich merke, dass ich aus der Erzählerin gerade eher so in die, aus der Erklärerin so rum in die Erzählerin komme.
Also ich kann sagen, es ist gut geschrieben und es hat auch bei mir zumindest geklappt, dass sozusagen das Mitgehen, das Berührtwerden und es ist fast schon so ein bisschen für mich zumindest innerlich so eine Art Running Gag des Podcasts, dass ich immer sage, ich habe geweint bei dem Buch, was ich gelesen habe. Aber es war in dem Fall auch wieder so, ich finde das nicht, sondern es ist ernst so, aus verschiedenen Gründen, an verschiedenen Stellen. Also das zeigt ja, dass es einen berührt hat, dass es
ja,
gut
total
geschrieben ist.
Es weinen viele Menschen, also es ist eine Rückmeldung.
Ja.
Ja. Ich glaube, es gibt auch viel Freude in dem Buch und viel Schönes.
Es ist ja jetzt auch nicht unbedingt nur sozusagen ein trauriges Weinen, sondern es ist ein berührtes Weinen.
Ja.
So, das ist, würde ich sagen. Und es gibt so viele Punkte, wo man andocken kann, aber ich wollte an einem Punkt anfangen, auch weil es so ein wiederkehrendes Thema des Podcasts ist, und zwar das Thema Großeltern.
Ja.
Deine Großeltern spielen auch eine große Rolle in dem Buch, verschiedene Großeltern. Jetzt fangen wir erstmal an, vielleicht mit den deutschen Großeltern. Mhm. Und ich hatte, also es haben schon viele Leute hier, auch ohne dass ich immer danach gefragt habe, über ihre Großeltern erzählt. Und es kommt auch bei uns im Magazin Christmann immer wieder vor, das Thema und die Bedeutung der Großeltern für Kinder. Und ich habe vor allem so dieses Bild im Kopf, so wie dein Großvater mit dir als kleinem Mädchen auf dem Fahrrad vorne sitzt. Und das kommt auch ganz am Anfang des Buches vor. Und durch Leipzig fährt in den 80er Jahren DDR, also ganz andere Zeit. Und dann deine Großmutter war, deine deutsche Großmutter ist auch wichtig. Da gibt es andere Bilder dann im Kopf sozusagen. Sie waren, so wie ich es verstanden, immer so eine Art der Ruhepol für dich als Kind, weil deine Mutter ja sehr jung war, hast du auch gerade gesagt. Mhm. Und natürlich als junge Mutter nicht immer nur sich 100% auf das Kind konzentrieren konnte und viele Dinge erlebt hat im Leben und nicht immer ganz ruhig nur war. So habe ich es jetzt zumindest, das würde ich es jetzt mal beschreiben. Jetzt wollte ich fragen, welche Bedeutung haben die Großeltern für dich?
Ja, also ich glaube, du warst schon nah dran. Also ich würde sagen, meine Mutter ist jetzt auch keine aufgeregte Person. Sie ist schon auch eine ruhige Person in dem Sinne. Sie ist eine sehr reflektierte, sehr kluge Person. Aber klar, sie war halt Teenager. Sie hat ihre Wehen bekommen an der Tafel beim Matheunterricht und dann, also sie war noch Schülerin, das heißt die ersten 2 Jahre des Lebens haben wir bei meinen Großeltern auch gelebt. Meine Großeltern selber sind auch sehr jung Eltern geworden, das heißt meine Großmutter ist mit 40 Großmutter geworden, also durch mich. Ja, und aber beide, also mein Großvater und meine Großmutter waren, also denen war halt eine gewisse Tradition wichtig, also eine gewisse Regelmäßigkeit. Es gab immer irgendwie zum gleichen Zeitpunkt irgendwie Frühstück, dann Mittagessen, dann Kaffee trinken, dann Abend. Ich habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Wir sind zusammen in die Ferien gefahren. Es war ein sehr verlässlicher Ort, würde ich sagen. Meine Mutter wir haben nicht weit voneinander, also als wir dann ausgezogen sind, nicht sehr weit gewohnt von meinen Großeltern. Das war eher ein Mikrokosmos des freien Denkens mit vielen Menschen, die uns besucht haben, FreundInnen von ihnen. In, muss man immer wissen, in dieser biederen Diktatur der DDR, die sehr auf Gleichklang geschaltet war und in der ich sehr aufgefallen bin und mich da auch oft sehr anders in Anführungsstrichen gefühlt habe, weil ich anders gemacht wurde, war der eine Kosmos bei meinen Großeltern einer der Verlässlichkeit, der Klarheit, der stetigen, sanften Liebe, aber auch der Strenge. Und meine Mutter war es ein Ort des Spirits, der Kunst, Kultur, also meinen Großeltern auch wichtig, aber des freien Denkens, der Diskussion, politischen Haushalt, so und dazwischen zu navigieren, das war spannend.
Aber da habe ich mich gefragt beim Lesen, du hast ja gesagt, deine Großeltern waren selber noch recht jung. Die hatten ja auch noch eine Tante von dir, soweit ich es verstanden habe, die auch noch
14 war.
Also
die.
Auch noch sozusagen Teenager war. Also die hatten auch noch Elternpflichten und Großelternpflichten. Und dann haben sie ja auch wahnsinnig viel gemanagt, offenbar. Also dann trotzdem diesen strukturellen Alltag hinzubekommen. Mhm. Wie hat das funktioniert? Lag das, ich glaube, dein Großvater war Professor der Mathematik, habe ich das mir richtig gelesen, genau. Ja. Und war das sozusagen, lag das an der klassischen Rollenaufteilung und dann nach deiner Großmutter das alles organisiert? Oder wie hat sich das, wie hat man überhaupt das, konnte man das überhaupt machen? So,
ja, also ich meine, meine Großmutter hat auch an der, war Bauingenieurin und hat auch an der Hochschule unterrichtet. Also die waren beide berufstätig. Das war ja in der DDR auch ganz normal. Und die DDR war ja insofern also sehr, sehr strukturiert, dass quasi Kinderbetreuung eigentlich vom Anfang des Lebens irgendwie sofort vollumfänglich verfügbar war. Und natürlich mit, finde ich, großen Abstrichen. Also es war nicht einfach da in diesem Betreuungssystem. Ich bin da auch krank geworden, mir ging es da sehr schlecht. Und ja, das war schon, glaube ich, trotzdem ein hoher Organisationsaufwand. Also it takes a village to raise a child. Und ich glaube aber, dieses Konglomerat aus meinen beiden Großeltern, meiner Mutter, dann meiner Tante, mein Vater, der ja auch die ersten zwei Jahre da war, war das so ein Miteinander organisieren und sich um dieses Kind, was ich war, zu kümmern. Und ich meine, meine Großeltern, ja, dass die so, mein Großvater vor allen Dingen auch so ein sehr prinzipientreuer Mensch war, ich glaube, das war halt einfach schon immer so, habe ich gehört.
Sind beide noch am Leben?
Sind beide noch am Leben, ja.
Und dann gibt es noch Bibi und Babu, sagen die Großeltern aus Tansania, aus der Seite deines Vaters. Du hast vorhin gerade schon einmal angesprochen, dass du mit 10 dort warst, zum ersten Mal.
Richtig.
Und dann gibt es dann auch eine berührende Szene, wo ihr in den Ort fahrt, wo deine Großeltern leben und deine Großmutter dann sozusagen dich erkennt und du merkst, sie hat eigentlich seit 10 Jahren auf dich gewartet. Mhm. Und dann gibt es auch ein Foto von dir an der Wand und so. Also auch eine sehr berührende Szene. Aber dann kommt sie jetzt nicht weiter vor im Buch. Deswegen wollte ich fragen, gab es danach noch weiteren Kontakt? Und ja, wie ist die Geschichte mit deiner tansanischen Großeltern, wie ist die weitergegangen?
Ja, also ich meine, unsere Beziehung ist schon sehr geprägt durch Abwesenheit. Ich meine, die beiden, sie leben beide nicht mehr, auch schon lange. Also mein Großvater ist wenige Tage nach der Geburt meines jüngsten Sohnes, also der ist jetzt 15, gestorben. Meine Großmutter ein bisschen früher, sie hat immer noch auf mich gewartet. Ich habe es nicht geschafft, nochmal zu kommen, aber ich habe sie im Laufe des Lebens vielleicht 4-mal oder so gesehen. Sie leben halt lebten an der Grenze zu Malawi in den Bergen, also auch sehr hoch auf 3000 Meter oder 2000 Meter, I don't know, zwischen 2 und 3000 Meter. Es gab kein Telefon in der Region und wir haben auch nicht die gleiche Sprache gesprochen. Das heißt, also sie, auch meine Großeltern haben nicht Swahili gesprochen, sondern ich brauchte dann meinen Vater, dass er übersetzt. Das heißt, also auch die 4 Male, die wir uns gesehen haben, haben wir nicht mit Worten kommuniziert, immer über Gestik, über Mimik. Und ich habe aber eine unfassbar große Verbundenheit zu meiner Großmutter gespürt, irgendwie immer. Und die ist immer bei mir gewesen, auch wenn sie nicht da war. Und ich weiß, dass es ihr auch so ging. Und sie war eine ganz beeindruckende Frau, die einfach 6 Kinder großgezogen hat, selbst nicht lesen und schreiben konnte. Und aber alle 6 Kinder haben an der Universität studiert. Und eine unfassbare, kraftvolle Frau, die auch, also es gibt tolle Legenden über sie, wenn ich dort in die Gegend fahre. Und ich glaube auch, weil wir ja auch in dem Podcast zum Thema Tod sitzen, ist meine Bibi auf jeden Fall jemand, der mich immer begleitet. Also wo ich das Gefühl habe, die ist jetzt auch gerade hier, während wir hier reden.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Woher kommt diese Verbindung? Das ist ja, es gibt ja unterschiedliche sozusagen Erzählungen darüber, wo so die Verbindung zu unseren Vorfahren herkommt. Die einen sagen natürlich, die haben uns geprägt, so wie deine deutschen Großeltern, die haben einfach viel Zeit auch in unserem Leben gehabt und die haben uns was mitgegeben, Geschichten erzählt und so weiter. Und die andere Sache ist jetzt ja vielleicht eher mit den tansanischen Großeltern, die hat man gar nicht so oft gesehen und dann kann man sich fragen, ja, woher kommt dann die Verbindung? Ist es so eine Art Blutsverwandtschaftsding? Ist es eine, ja, ist es eine sich, wie auch immer, spirituell übertragende Verbindung? Das haben wir auch schon, habe ich öfter besprochen, das war jetzt nicht für den Podcast, sondern in einem Interview, was ich geführt habe mit Lara Mvogdobo, die hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Großmütter, wo es um ihre beiden Großmütter geht und sie war ganz fest davon überzeugt, sozusagen, es gibt sozusagen so eine Art Blutsverwandtschaftsbedeutung und das überträgt sich diese Verbindung sozusagen auch in der, in dieser richtig leiblichen Verwandtschaft. Aber andere würden sagen, ja, ja gut, wenn ich adoptiert bin, was ist dann? Also wie siehst du das? Also woher kommt jetzt diese intensive Verbindung zu deinen Großeltern, die du jetzt viermal, hast du gesagt, gesehen hast im Leben, ist ja eigentlich nicht wirklich viel. Wenig. Also es gibt viele Menschen, die du wahrscheinlich viel öfter gesehen hast, clearly. Von denen du aber nicht sagen würdest, die sind immer da, obwohl sie vielleicht auch mal irgendwann aus deinem Leben verschwunden sind.
Ja, also ich glaube, da kommen wir an so einen Punkt, wo ich es auch natürlich irgendwie nicht so genau in Worte fassen kann vielleicht. Also Frauen, ich weiß, dass Frauen, unterschiedliche Frauen mich sehr geprägt haben. Einerseits natürlich die Frauen, die mich geboren hat, meine Mutter und meine Großmutter, also mütterlicherseits. Das zieht sich so irgendwie durch mein Leben, dass beeindruckende Frauen mich begleiten, sei es spirituell oder sei es, also einfach wirklich faktisch in meinem Leben. Und das sind Frauen, mit denen ich verwandt war, es sind Frauen, die ich verwandt bin, Frauen, die ich vielleicht nie gesehen habe. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe eine total enge Verbindung mit Maya Angelou. Also und mit dem, was sie geschrieben hat, was sie gesagt hat, worüber sie nachgedacht hat, mit Toni Morrison. Und mit meiner Oma, mit der Bibi, ich kann es dir nicht genau erklären, woran es liegt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein, also ich persönlich glaube nicht an diese Blutsgeschichte. Aber es gibt etwas, was uns verbunden hat. Und ich weiß, dass wenn wir uns gesehen haben, obwohl wir nicht miteinander sprechen konnten, wir einfach in diesen Begegnungen lag so viel Kraft und so viel Liebe. Und sie ist halt einfach immer da. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich muss es, glaube ich, vielleicht auch gar nicht, weißt du, immer wieder fragen, warum und wieso. Und sondern es ist einfach im Laufe, je älter ich werde, desto mehr denke ich, es ist schön, dass es so ist.
Ja, nee, du musst es nicht, aber es ist natürlich, glaube ich, für andere Leute sozusagen interessant, die sich vielleicht denken, warum ist bei mir nicht so? Oder die sich vielleicht auch hoffentlich wird es bei mir auch mal so sein. Und so, dann fragt man sich, man könnte sagen, wie habt ihr das geschafft? Also, es ist ja was Besonderes auch, was jetzt nicht selbstverständlich, glaube ich, ist, wenn man sich so selten sieht und dann trotzdem so eine intensive Verbindung hat. Also es gibt
das
irgendwas.
Das weiß ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich das schon öfter auch von anderen Menschen gehört habe, dass irgendwie eine Verbindung ist zu einem Menschen, dem man vielleicht physisch gar nicht so oft begegnet ist und trotzdem so eine starke Verbindung hat. Und also das ist auch die Frage, woran man so glaubt. Und im Laufe meines Lebens hat sich irgendwie das Thema Glauben natürlich irgendwie auch verändert, immer wieder und neu. Und ich glaube irgendwie schon an so eine gewisse Seelenverwandtschaft. Ich glaube daran, dass vielleicht Körper, also nicht vielleicht, sondern ganz sicher vergänglich sind, aber dass was bleibt. Und ich habe das Gefühl, dass es Menschen gibt, die man in seinem Leben trifft, wo eine gewisse Seelenverwandtschaft da ist. Das würde ich sagen, würde ich auf meinen Mann beziehen, den ich vor 10 Jahren getroffen habe und so. Und aber auch oft das Gefühl habe, wir kennen uns, also auch schon vorher irgendwie. Mit meiner Oma hatte ich das, wie gesagt, der Bibi. Und so gibt es so Menschen. Und
wenn du es jetzt schon aufwirfst, möchte ich natürlich noch ein bisschen länger über den Glauben sprechen.
Ja, let's dive in.
Also eben, weil das interessiert mich vor allem, du hast jetzt sozusagen schon so ein bisschen angedeutet. Gleichzeitig bist du ja in der DDR aufgewachsen, sozusagen eine total glaubens, sag ich jetzt mal, im spirituellen Sinne glaubensfeindliche Umgebung eher. Aber Kirche kommt trotzdem an manchen Stellen auch, also christliche Kirche, immer wieder vor in dem Buch. Wenn du sagst, es hat sich verändert, was hast du damals so geglaubt, was hast du mitbekommen und wohin hat sich's verändert?
Ja. Also Kirche, ich finde Kirche und Glauben sind auch nicht absolut zwangsläufig für mich das Gleiche immer. Aber Kirche und die evangelische Kirche war ja, oder Teil dessen zu sein, war eine Form des Widerstands in der DDR. Und deswegen war meine Familie relativ aktiv auch in der evangelischen Kirche. Also ich war in der Christenlehre schon von, ich war 4 Jahre oder so, also vielleicht auch schon 3 oder so, keine Ahnung. Bin da wöchentlich hingegangen. Ich habe immer am Krippenspiel teilgenommen. Es gab mit dem Pfarrer bei uns gegenüber, also meinen Großeltern gegenüber, ein Einverständnis, dass wenn meine sehr regimekritische Mutter, wenn ihr quasi das Sorgerecht entzogen würde, was also im Raum steht, wenn man sich irgendwie gegen die DDR positioniert, war das eine Gefahr, dass sie dann quasi mich aufnehmen würden. Also es gab irgendwie eine enge Verbindung und meine Mutter war eine der allerersten, die auch in der Nikolaikirche sich zusammengefunden hat zu den Friedensgebeten. Also da habe ich irgendwie auch so eine klare Linie von diesem von dem widerständigen Aspekt, den Kirche haben kann.
Und du warst dabei auch.
Ich war auch mal bei dem
Gebet
dabei. Da
kommt im Buch einmal vor.
Ja, ich war auch bei dem Gebet mal dabei, genau, und aber auch dann auf der Demo danach, genau. Also schwierig. Ja. Ich habe dort für mich als schwarzes Kind in der DDR schon einen Ort gefunden, in dem ich willkommen war. Und das war nicht die Norm. Ein Ort, wo ein Geist gelebt wurde, der zumindest den Anspruch hatte, irgendwie. Ja, vielfältig ist jetzt übertrieben, aber weltoffen oder so zu sein. Und auch meine Eltern, glaube ich, hatten immer mal wieder so Bezüge zu so antirassistischen Kirchenkontexten. Und das hatte aber, glaube ich, hatte in dem Kontext jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Glauben zu tun. Also ich habe halt dann die Bibel gelesen, die Geschichten.
Aber gebetet wurde jetzt nicht bei euch zu Hause oder sowas?
Es wurde nicht zu Hause gebetet. Wir sind auch nur an Weihnachten in die Kirche gegangen, so wie die meisten Deutschen, glaube ich. Und dann später im Laufe des Lebens, also dann bin ich halt nach West-Berlin gekommen und war da sehr verloren und durch diesen krassen Verlust und irgendwie als Schlüsselkind und es war einfach sehr viel, habe ich eine Gemeinde gefunden. Eine multikulturelle, interkulturelle Gemeinde. Und eine Art Zuhause wieder. Also es war, also Gemeinden waren oft eine Form von Zuhause.
Also Kirche, also Gemeinde im Sinne von Kirchengemeinde.
Ja, genau. Und auch da hat der Glauben an sich irgendwie das Verbindende war eben, dass wir alle da sind in dieser Gemeinde und dass wir da sind, dass wir gemeinsam singen. Also ich habe es ganz viel über Musik, über Gesang erfahren, aber auch da nicht wirklich ernsthaft viel über Gott oder so nachgedacht. Das Tragische ist, dass ich in dieser Gemeinde, die mein Zuhause war, auch sexuell missbraucht wurde. Mit 12 bis, also für 2 Jahre von verschiedenen Männern. Was natürlich furchtbar war. Und was einen sehr, sehr bitteren Geschmack hinterlassen hat. Auch in Bezug auf, weil das ja auch Menschen waren, die nach außen Nächstenliebe und Gottes Nähe und wie auch immer gepredigt haben und dann gleichzeitig dieses Furchtbare mir angetan haben. Und der Pfarrer der Gemeinde wusste davon und hat mich dafür abgestraft. Und das hat, glaube ich, für mich einen unfassbar großen Bruch zu der Institution Kirche verursacht. Aber geblieben ist die Liebe zur Musik, vor allen Dingen zur Gospelmusik. Habe ich lange, lange, lange sehr geliebt und auch immer noch. Also das heißt, ich glaube, das ist bis heute so, dass ich zum Thema, also die Institution Kirche und auch die ganze Auseinandersetzung mit allem, was im Namen Gottes und in der Institution Kirche an Machtmissbrauch stattgefunden hat, ist für mich unfassbar off-putting und sehr schwierig. Aber ich habe meine eigene Form des Glaubens und die hängt nicht so sehr an einem weißen Jesus. Sage ich jetzt mal so, ohne blasphemisch zu sein, aber nicht an diesem weißen, imaginierten Mann, der da sitzt und richtet.
Genau, wobei ich jetzt sagen würde, es ist auch nur ein Aspekt des christlichen Glaubens, ist, der zwar für viele Leute besonders wichtig ist, aber zum Beispiel für mich auch nicht.
Ja, aber, also
aber es
so
ist sozusagen die,
wird es
die,
ja,
die Fragen, die.
Ja.
die aber und gibt es, würdest du trotzdem sagen, du glaubst an einen Gott oder an einen Gott oder an über irgendwas anderes, sozusagen eine übernatürliche Macht?
Ich glaube nicht an, wie gesagt, nicht an diese eine Person, die irgendwo sitzt über den Wolken und immer guckt, ob man schön brav ist und richtet. Ich glaube, dass, und das kann man Gott nennen oder Spirit, ich glaube, es gibt etwas, oder Liebe, was uns als Menschheit verbindet und was größer ist als das, was wir so sehen können mit unseren Augen und hören. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir einfach zufällig, wir sind halt da und dann sind wir weg und danach ist nichts. Also das glaube ich nicht. Vielleicht will ich das auch nicht glauben. Also ich glaube so.
Das ist eine blöde Geschichte.
Ja, also finde ich auch einfach. Also ich will jetzt nicht unsere Existenz überhöhen, aber das meine ich nicht. Aber ich glaube auch gerade, wenn ich im Laufe meines, ich habe diese Diskussionen gerade viel mit meinem Teenager, der gerade in diesem Phase ist, da ist nichts, ist vorbei und so. Und ich weiß, dass ich auch so gedacht habe damals. Und ich glaube, im Laufe des Lebens und vielleicht auch im Laufe der vielen schrecklichen Dinge, die man sieht, der schmerzhaften Dinge, die man sieht, aber auch der schönen und auch der Wunder, die man so sieht, an den Verbindungen, über die wir gerade gesprochen haben, dass ich wirklich weiß, ich habe eine Verbindung mit meiner Großmutter, die nicht mehr lebt, möchte ich daran glauben oder an dem Gedanken, dass meine Mutter, die jetzt übrigens 2 Jahre krebsfrei ist, und das ist bei dieser Diagnose, die sie hatte, war eine 15-prozentige Überlebenschance für 3 Monate und jetzt ist 2 Jahre. Es ist für mich ein Wunder und natürlich auch fantastische Medizin, aber es ist auch ein Wunder. Ja, und I don't know, also
ja,
so ist Gott für mich. Gott ist Liebe, ja.
Du hast jetzt gerade auch den Missbrauch angesprochen in der Gemeinde, der ja auch in deinem Buch vorkommt und sozusagen ein besonders, ja, ich weiß gar nicht, das besonders schlimmes Beispiel dafür ist, was für schlimme Dinge in deinem Leben auch passiert sind. Und gleichzeitig sagen, bist du ja, wenn man dein Buch verfolgt und jetzt auch so, wie ich dich kenne, ich noch nicht lange, aber so ein paar Minuten jetzt, wie ich dich erlebe, daran nicht zugrunde gegangen, ja? Und wollte ich dich fragen, gibt es eine Strategie, die du entwickelt hast im Laufe des Lebens, wie du damit umgegangen bist und wie hast du das geschafft?
Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Ich glaube, das Memoir habe ich geschrieben, unter anderem, um zu verstehen, warum ich die bin, die ich heute bin. Und ich habe keine Strategie. Ich glaube, Heilung, also ich habe Missbrauch erlebt, Nahtoderfahrungen, viele Rassismuserfahrungen, sexualisierte Gewalt, Gewaltbeziehung. Aber ich habe auch ganz viel Schönes erlebt. Ich habe unfassbar tolle Freundinnenschaften. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und sie liebt mich zurück. Ich habe eine Mutter, die einfach mein Nordstern ist. Ich habe ganz, ganz viel Glück gehabt in meinem Leben. Und ich glaube, das hat mich mindestens genauso geprägt wie die furchtbaren Dinge. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, so ein Heilungsweg bedeutet Arbeit, also zumindest für mich. Und der ist nicht linear. Und die Tupoka, die jetzt hier vor dir sitzt, hoffentlich relativ so together und klar, die ist ja nicht die, also die ist nicht immer nur die. Ich habe natürlich auch immer noch, und das schreibe ich auch in dem Buch, leide immer noch unter posttraumatischen Belastungsstörungssymptomen, Albträumen oder Dinge. Ja, also es gibt Narben auf der Seele und Narben auf dem Körper, die durch diese Gewalt, die ich erlebt habe, da sind. Und ich muss mich um diese Narben kümmern. Und ich werde mich eine Zeit lang meines Lebens um diese Narben kümmern müssen. Und gleichzeitig möchte ich ja aber leben. Und möchte glücklich sein und möchte meine Kinder umarmen und möchte so lange lachen, dass mein Bauch wehtut und so. Und ich glaube, dass es halt Arbeit ist, tagtäglich. Das klingt so ein bisschen, aber es ist so. Und auch ein Gottvertrauen. Also in dem Sinne Gott, wie wir jetzt gerade besprochen haben.
Ich würde sagen, es ist ja das eine, Dinge, die passiert sind, die von, ich sag jetzt mal, in der Meinung eines besseren Wortes, niederträchtigen Menschen, ja, also Menschen, denen man auch überhaupt nicht gegenüber irgendwie verzeihen möchte, die man einfach hoffentlich nie wieder sieht und die vielleicht auch sogar im besten Fall bestraft werden dafür, was sie getan haben. Aber gleichzeitig, und das kommt in deinem Buch auch vor, gibt es ja auch Verletzungen, die einem passieren von Menschen, die man mag, die man liebt, die aus der eigenen Familie vielleicht kommen.
Ja.
Also ich will jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dein Papa, ja, dein Vater, der natürlich weg, wie man lernt, weg musste aus der DDR wieder, also nicht freiwillig gegangen ist, aber der, du beschreibst die Beziehung ja als jemand, der dann auch nochmal gegangen ist. Sozusagen, es gibt diese Szene, wo du dann mit 10 da bist und dann freust du dich sehr darauf, dass du jetzt ein paar Wochen hast, weil deine Mutter verreist weiter und du bleibst in dem Ort, in dem er lebt. Und am ersten Tag, an dem du da bist, sagte ich, gehe jetzt auf Dienstreise. Mhm. Ich kann sagen, vielleicht musste er es machen, ja, aber er hätte vielleicht auch sagen können, nein, jetzt diese Zeit nutze ich jetzt in meinem Kind, die habe ich ja sonst nicht gehabt. Also das ist nur als ein Beispiel davon, von eben Dingen, die einem passieren im Leben, von Menschen, die man aber liebt oder denen man nahe ist und die man, mit denen man weiter in einer guten Beziehung bleiben will. Wie gehst du damit um? Muss man das verzeihen oder ist das ein blödes Wort dafür? Wie würdest du das beschreiben?
Also das ist natürlich schmerzhaft. Und ich glaube sogar, dass es, ich weiß, ich habe keine Statistik, aber ich glaube, dass sehr viel Gewalt oder Schmerz oder schlimme Erfahrungen passieren mit Menschen, denen du vielleicht zumindest vertraust oder vertrauen willst. Wenn ich an die ganze Partnerinnenschaft Gewalt denke oder das sind ja oft Menschen oder auch Missbrauch ist ja ganz oft im Kontext von Menschen, denen du vertraust, denen du nah bist, die dir nah sind und so weiter. Und so Verletzungen durch Freundinnen oder eben mein Vater, der an die Entscheidung getroffen hatte, an dem Tag dann abzufahren, statt bei mir zu bleiben. Das ist auf jeden Fall ein Schmerz. Und ich glaube, auch da gab es im Leben solche und solche Phasen, in denen ich mich viel abgewertet habe und gedacht habe, gut, wenn so nahe Menschen es schaffen, mich einfach zu verlassen, dann sagt das was aus über mich und meinen Wert. Das ist was ich lange mit mir getragen habe oder eine wütende Phase. Ich hatte auf jeden Fall eine Phase, in der ich auch meinen Vater sehr konfrontiert habe mit dieser Wut. Es hat gut getan.
Also, er hat darüber gesprochen.
Ich habe gesprochen.
Er hat sich zumindest angehört.
Er hat sich's angehört und er hat auch um Verzeihung gebeten und ich bin jetzt nicht ausgerastet, aber ich habe schon sehr heftig und sehr unter Tränen und sehr einfach meinen Schmerz gesprochen. Und ich glaube, Schmerz sprechen ist auf jeden Fall immer wichtig, ob jetzt mit der Person selbst oder in einem Buch oder in der Therapie oder also den Schmerz benennen zu können und besprechen zu können, raus aus der Scham zu kommen. Und das ist ein total wichtiger Prozess auch für mich gewesen. Und auch das Verzeihen. Also, und das meine ich gar nicht, also das Verzeihen oder das Vergeben nicht nur für die Person. Also die Person, die mir Partnerschaftsgewalt angetan hat über 5 Jahre, ist keine Person, mit der ich in einem Raum sitzen möchte. Never ever again. Aber es ist keine Person, die ich hasse, weil ich gemerkt habe, nicht mehr. Es ist eine Person, weil ich gemerkt habe, dieser Hass, der frisst in mir. Und das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass diese Person damit auch noch weiterhin Macht über mich hat. Und deswegen ist für mich das Vergeben ein total wichtiger Prozess gewesen. Und das heißt gar nicht, dass ich jetzt sage, man muss immer überall vergeben und alles ist. Das heißt für mich überhaupt nicht, dass es in irgendeiner Weise okay ist, was da passiert ist. Gar nicht. Aber für mich, für mein Seelenheil,
aber es ist was, das
loszulassen.
Das von dir gekommen ist und auch von, du würdest sagen, vergeben ist immer etwas, was von der Person, also man kann ja nicht vergeben fordern. Das geht ja nicht, würde ich sagen.
Ja,
also, du musst jetzt vergeben. Also sozusagen, egal ob man selbst Teil dessen ist, sozusagen, du musst mir vergeben, geht sowieso nicht, aber auch du sollst ihm jetzt vergeben oder du sollst ihr jetzt vergeben, das ist, würde ich sagen, funktioniert nicht. Aber dann muss es aus einem intrinsischen Impuls herauskommen. Und ich denke jetzt, mir fällt ein zum Beispiel, ein Gast, den ich mal hatte, Hannes Ringelstetter, so ein Comedian aus Bayern, der erzählt, dass sein Vater ihn als Kind hart geschlagen hat. Also wirklich so. Und der gleichzeitig aber seinen Vater sehr gerne mochte. Und der Vater hatte auch viele gute Seiten, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist der Vater alt gewesen und dann konnten sie darüber sprechen. Mhm. Und dann hat der Vater auch um Entschuldigung gebeten und dann konnte der Sohn das irgendwie einordnen und dann haben sie nochmal nochmal einen neuen Status ihres Beziehungen erlebt. Aber ja, ich glaube, viele Menschen, die vielleicht nicht schon zu so einem Punkt gekommen sind, wie kommt man da hin?
Ja, das ist ja, also was heißt auf Deutsch Reconciliation? Also wenn man Wiedergutmachung. So eine Wiedergutmachung, natürlich gibt es auch Anteile in mir, die wünschen sich eine Wiedergutmachung in Bezug auf bestimmte Situationen. Dass die Person erkennt von selbst und sagt, ich habe dir das angetan und ich habe damit etwas in dir gebrochen und bin jetzt geläutert und es tut mir leid. Natürlich ist das was Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre nicht was, was mir was bedeuten würde. Aber das wird, ich glaube, das passiert in den meisten Fällen nicht. Und auch vor allen Dingen nicht, wenn es um so Missbrauchgeschichten oder Gewaltgeschichten. Also natürlich hadere ich auch heute noch damit, dass ich denke, oh, bestimmte Menschen laufen wahrscheinlich durch die Welt und denken da vielleicht gar nicht mehr drüber nach. Und ich werde Zeit meines Lebens jeden Tag irgendwie mit den Folgen leben müssen. Und die Frage für mich ist halt immer wieder, will ich jetzt daran verbittern? Also ich will überhaupt nicht so klingen, als wäre das jetzt eine total easy, perfekte Geschichte. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Also durch die Gewalt oder den Schmerz, den ich erlebt habe, so viele, davor wurde mir schon auch viel genommen. Ein Grundvertrauen. An bestimmten Stellen Lebensfreude, die Angst vorm Sterben oder Angst vor Krankheit. Das sind alles Konsequenzen aus dieser Gewalt. Und ich bin auch ein bisschen trotzig, dass ich sage, ich will aber nicht denen noch mehr geben. Und deswegen vergebe ich und lasse das bei dir, der du mir das angetan hast, und kümmere mich um mich, um mein Seelenheil, um meine Kinder, um meine Liebe, um mein Leben. Und das ist, deswegen meinte ich vorhin, das ist Arbeit, das ist wirklich nicht leicht. Und vielleicht sitze ich hier in einem Jahr und sage dir was ganz anderes, I don't know.
Ja.
Aber da bin ich jetzt gerade.
Sagen Verletzungen, die, sagen wir, nicht niederträchtige Menschen einem angetan, Verletzungen, die nahestehende Menschen einem angetan haben, Verletzungen, die man selbst sich antut, gibt es auch noch.
Oder auch anderen angetan hat.
Oder angetan hat, noch. Genau. Das wollte ich, da wollte ich jetzt sagen, Verletzungen, die man selbst antut und sich selbst und anderen antut. Und also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich quasi bei dem Begriff Happy Land auch irgendwie ertappt gefühlt habe und dann nicht nur deswegen, aber auch in Bezug auf andere Anlässe, die sozusagen Rassismus als Thema sozusagen in meinem Leben irgendwie hervorgebracht haben. Ja, wie war ich denn eigentlich so als Jugendlicher? Und also auf jeden Fall genug Grund, mich zu schämen. Sprüche, die wir auf dem Schulhof gemacht haben, das N-Wort, das wir benutzt haben und sonst also jetzt Dinge, die ich so, ja, also Gott sei Dank würde ich es heute nicht mehr machen, aber auf jeden Fall Dinge, wo ich weiß, okay, das ist dieses jüngere Ich, da habe ich schon auch viele Probleme mit. Ja, wie geht man sozusagen mit dieser Seite um? Das ist ja nochmal ein anderes Thema, finde ich, weil es da eben um einen selbst geht.
Wie beantwortest du das denn für dich? Also ich habe natürlich Gedanken, aber interessiert mich, wie du.
Also ich habe keine Lösung dafür. Mhm. Ich ärgere mich darüber. Gleichzeitig habe ich natürlich auch irgendwie Verständnis für mich, weil wie könnte ich nicht auch Verständnis für mich haben, weil ich bin ja da drin gewesen und versuche es mir dann zu erklären. Man versucht sich auch, sich zu entschuldigen, also sozusagen Rahmenbedingungen zu suchen, warum das so war und dass man nicht daran vielleicht nur selbst schuld ist. Keine Ahnung, also es gibt ja viele Strategien und gleichzeitig kommt es auch immer wieder auf und es ist nicht abgeschlossen so. Also es ärgert mich dann immer wieder, sage ich jetzt mal so. Und ich frage mich aber auch, um noch einen Gedanken dazu zu sagen, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, ob ich es jetzt, wenn es wieder passieren würde, ganz anders machen könnte, weil ich mich auch so denke, ich will das natürlich nicht, aber ich habe auch irgendwie jetzt keine Garantie dafür, dass ich jetzt irgendwie ab sofort nur ein netter Mensch bin. Das ist ja Quatsch. Also das kann ich auch nicht garantieren.
Ja, also ich kann andocken mit dem, was du sagst. Also beim Schreiben des Buches bin ich in viele Situationen gegangen, wo mir Gewalt angetan wurde. Aber ich musste natürlich auch in meine eigene Scham gehen und in Momente schauen, in denen ich Menschen verletzt habe. Und ich erzähle auch von einer sehr prägenden Situation, von einer sehr guten Freundin, die ich in einem sehr, sehr, sehr wichtigen Moment allein gelassen habe, würde ich das beschreiben. Und was ich auch nicht wieder gut machen konnte, weil sie gestorben ist. Und bevor ich mich bei ihr hätte entschuldigen können.
Deine erste
Rebecca.
Freundin, sozusagen schwarze Freundin aus Leipzig.
Genau, wir waren Kinderfreundinnen. Ja. Und das ist eine Scham und eine Schuld, die trage ich seitdem mit mir. Und Scham und Schuld führt oft zu Verdrängung, ne, dass man dann das so verdrängen will. Aber es ist irgendwie bei mir. Und ich habe das immer wieder auch hervorgeholt und jetzt für das Buch noch mehr. Und da sind genau, wie du sagst, zwei Dinge passiert. Das eine ist, Scham und Schuld ist immer noch da. Was würde ich geben, um diese eine Sekunde, es war eine Sekundenentscheidung, zurückzugewinnen und mich anders zu entscheiden? Und gleichzeitig aber auch ein Wissen darum, dass die 13-jährige Topoka eben eine Topoka war, die sehr viele Verluste erlebt hatte, die parallel gerade missbraucht wurde in der Zeit, die gelernt hatte, irgendwie zu dissoziieren in Momenten, die sie überfordern. Also ich habe beides gleichzeitig, eine Liebe und eine Verständnis für diese Topoka, die ich damals war, und die Scham und die Schuld, die trotzdem weiter existiert. Und für mich ist das nicht voneinander lösbar inzwischen. Also inzwischen kann ich beides umarmen und beides darf sein. Und vielleicht kann man so mit Verletzungen, also hier kommt natürlich auch darauf an, was für Verletzungen das sind, die man zugefügt hat. Ja, also das will ich jetzt überhaupt nicht, gar nicht, will jetzt nicht. Aber so mit so solchen Sachen umgehen, also versuche ich umzugehen.
Ja, also das würde, wahrscheinlich ist die Frage, was für Verletzungen sind, weil genau. Man kann so mit, ja, man kann sozusagen mit diesem, es gibt Gutes und es Schlechtes, hast du ja ganz am Anfang auch schon gesagt, in deinem Leben ist viel Tolles passiert, aber auch viel Furchtbares. Sozusagen diese, ich hatte jetzt in einem der letzten Podcasts mit unserem Chrismon-Herausgeber Jared DiBarber gesprochen, der hat auch in seinem Buch sozusagen dieses Thema der Ambiguitätstoleranz, was ist ein schönes Wort, was ich auch immer gerne sage, also man muss das einfach hinnehmen, es ist so. Aber es gibt ja eben auch Dinge, die kann man nicht hinnehmen. Also sagen, wenn das Schlechte zu stark wird.
Und
wo die Grenze ist, ist nicht immer klar.
Das ist auch richtig. Ja. Habe ich auch keine perfekte Antwort für.
Mhm. Ja. Fürchtest du dich eigentlich vor dem Sterben? Wir hatten am Anfang gesagt, du denkst da oft drüber nach. Aus verschiedenen Gründen hast du ja auch erzählt, vielleicht jetzt war es in der Zeit noch häufiger. Fürchtest du dich davor?
Ja. Ich habe große Angst vorm Sterben. Ich wünschte, es wäre nicht so. Also mein Mann zum Beispiel hat das, glaube ich, nicht. Und vielleicht, also ich muss so sagen, ich habe jetzt, wir lernen ja in unserer Gesellschaft, reden wir selten über den Tod. Also finde ich es viel zu selten. Wir haben gar nicht irgendwie gelernt, über Tod, über das Sterben zu sprechen. Das heißt, uns fehlt auch so ein bisschen die Routine. Dabei ist es so ein großer Teil des Lebens oder ein wichtiger Teil des Lebens. Aber mit meiner Mutter, wenn ich mit ihr ins Gespräch gehe, sprechen wir darüber, das eine ist das Sterben und das andere ist der Tod. Und ich habe natürlich Angst davor, wie ich sterben werde. Also so idealerweise irgendwie umringt von meinen Liebsten, mich verabschieden können und dann einschlafen und dann irgendwie nicht mehr aufwachen. Oder woanders aufwachen oder wie auch immer. Ich habe Angst vor Schmerzen, vor Krankheit, vor davor. Ich habe totale Angst vorm Loslassen. Vor allen Dingen jetzt in Bezug auf die Menschen, die ich liebe, habe ich total Angst davor. Also diese Vorstellung, dass die ohne mich weiterleben müssen.
Dass man keine Beziehung mehr hat zu seinen Kindern, dass es einfach gar nicht mehr gibt.
Ja, und wie es denen gehen wird und mit der Trauer für die und dass ich irgendwie nicht, vielleicht dann bestimmte Dinge nicht mehr mitbekomme. Und davor habe ich Angst. Und ich bin ein Control-Freak. Ich habe natürlich so eine Vorstellung davon, was vielleicht passieren könnte, dass irgendwie die Seele weiterlebt, dass irgendwie so, aber we don't know. Und dass dieses Nichtswissen, was danach ist, das macht mir auch total Angst, bin ich ehrlich. Ich wünschte, ich wäre schon an diesem Punkt, wo ich sagen würde, nein, der Tod ist da und das ist okay und so. Da bin ich noch nicht, gar nicht.
Ja, aber diese Vorstellung des gar nicht mehr Daseins, ist das, was so ein bisschen auch dann Angst macht? Oder das ist, also zumindest hast du ja gesagt, sondern die Vorstellung von einem strafenden Gott oder sowas, die hast du zum Glück nicht. Das gibt ja auch viele Leute, die dafür Angst haben. Es kommt darauf an, wie man aufwächst. Das hast du nicht.
Also, das habe ich gar nicht. Ich habe auch nicht Angst davor. Ich glaube auch wirklich nicht, dass ich dann weg bin. Ich glaube, meine Seele oder was auch immer, die Consciousness ist dann auch noch da. In welcher Form auch immer, wo auch immer, wie auch immer. Aber ich habe tatsächlich Angst, dieses Leben, diesen Körper, den ich jetzt habe, dieses Leben, diese Topoka, die ich jetzt hier bin, also das überschreitet meine Vorstellungskräfte und es kickt mich in meiner Kontrollverlustgefühl. Ich hätte gerne eine Antwort. Also, was passiert dann erstens, zweitens, drittens und so, dann könnte ich...
Aber ja. Im Christentum gibt es ja sozusagen das Bild, dass man dann mit das Bild, Betonung auf das Bild, es ist nur ein Bild, man weiß nichts, man darf es nicht zu bildlich oder wörtlich nehmen, aber dass man an einer langen Tafel sitzt mit all seinen Lieben und so, das finde ich immer als Bild zumindest ein schönes Bild.
Total. Also das wünsche ich mir auch. Ich würde mich auch gerne, ich habe mich mit einer sehr lieben Schwesterfreundin, wir sind nicht biologisch verwandt, aber wir fühlen uns schwesterlich verbunden, sind wir irgendwie der Überzeugung, dass wir schon mehrere Leben gemeinsam gereist sind und wir verabreden uns einfach wieder. Und also in so einer Vorstellung, das tut mir gut auch, die Vorstellung, dass wir uns wiedersehen, wie auch immer.
Du Bocker, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Danke für die Einladung, danke fürs Gespräch.
Das war über das Ende Folge 68. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bewerten Sie den Podcast bitte. Am besten 5 Sterne geben auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Und schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen, an podcast@chrismon.de. Und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.